Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre der Hochschuldidaktik Sachsen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute eine Schalte haben, die gar nicht so einfach zu realisieren war, weil wir heute mit einer Kollegin aus der Ukraine zusammen sprechen werden. Und ich freue mich sehr, dass Vita Hamann-Juk sich heute für uns Zeit nimmt. Hallo Vita.
Hallo Claudia, bin froh hier zu sein, danke.
Wir werden ein bisschen darüber reden, über eine Situation, die man sich, obwohl Deutschland, die Ukraine gar nicht so weit voneinander entfernt sind, hier in Deutschland doch eigentlich nur ganz schwer vorstellen kann, was es bedeutet, im Krieg zu studieren und zu unterrichten. Und Vita, die an ihrer Hochschule viele verschiedene Funktionen innehat und aber auch mit Studierenden viel, viel arbeitet und viel zu tun hat, wird uns ein bisschen versuchen, einen Einblick zu geben, wie das so ist. Wir werden versuchen, das immer wie immer kurz zu halten und nicht länger als eine halbe Stunde zu plaudern, so schwierig wie das vielleicht auch bei dem Thema ist, wo es viele Aspekte gibt, die wir versuchen heute zu streifen oder auch ein bisschen ins Detail zu gehen. Liebe Vita, magst du dich zuerst ein bisschen vorstellen, was du eigentlich alles so machst?
Ja, gerne. Mein Name ist Vita Hamann-Juk. Ich arbeite an der Pädagogischen Universität Kryvyi Rih. Das ist eine ziemlich große Hochschule, wo die Lehrer, Lehrkräfte für unsere Stadt, für die Städte um Kryvyi Rih und auch in der Nähe von unserer Stadt im Dnipropetrovsk-Gebiet liegen. Ich bin Prorektorin für wissenschaftliche Arbeit und bin für die wissenschaftliche Arbeit der Studierenden, genauso der Lehrkräfte und für die Forschung verantwortlich. Außerdem Fortbildung und Weiterbildung, das sind auch meine Pflichten. Internationale Projekte und internationale Zusammenarbeit, das ist eigentlich auch die Aufgaben, die zu meinem Bereich gehören. Außerdem unterrichte ich ein bisschen an der Fakultät für Fremdsprachen. Wir haben eigentlich Fachrichtung Deutsch, Englisch und Englisch-Deutsch, übersetzen auch, und da halte ich Vorlesungen in der Sprachwissenschaft, in der deutschen Literaturgeschichte, in der interkulturellen Kommunikation. Also ein bisschen Lehre mache ich auch, und das eigentlich freut mich, weil administrative Arbeit bleibt administrative Arbeit, aber der Lehrer muss lehren, und es ist wirklich toll, dass ich diese Möglichkeit habe.
Ja, was macht für dich gute Hochschullehre aus? Was ist für dich das Kennzeichen von guter Hochschullehre?
Es ist eine gute Frage. Mit der Zeit verändert sich die Situation und verändern sich die Vorstellungen von dem, was eine gute Lehre ist. Vor dem Krieg würde ich ein bisschen anders antworten, aber heute, eine gute Lehre ist, wenn der Hochschullehrer in jeder Situation eine Möglichkeit findet, gut vorbereitet zu sein, gute Materialien vorzubereiten und mit den Studierenden hundertprozentig arbeiten, so dass sie eigentlich das bekommen, was sie bekommen wollen. Wichtig ist auch die Persönlichkeit des Hochschullehrers oder der Hochschullehrerin, weil das Interesse an dem, was du machst, empfinden und spüren die Studierenden. Und sie studieren eifrig mit Interesse, wenn diese Interesse seitens der Lehrkraft bemerkbar ist. Die gute Lehre ist, wenn die Studierenden mehr Fragen bekommen als Antworten nach dem Unterricht. Dann können sie Antworten auf diese Fragen selbst finden. Und es ist wichtig, dass in diesen Studienjahren unsere Studierende lernen, weil in dem Leben weiß niemand, womit man sich später beschäftigen wird. Und es ist wichtig, dass sie dazu vorbereitet sind, dass sie also Akzente setzen, Fragen haben und diese Fragen, diese Probleme lösen können. Deshalb, dazu muss man unsere Studierenden vorbereiten, ja, weil wir leben in so einer Welt leider.
Ja, jetzt hast du das schon angedeutet und ich habe es am Anfang auch gesagt, das ist für uns ja sehr schwer vorzustellen. Du sagtest auch gerade, ne, vor dem Krieg wäre deine Antwort vielleicht anders ausgefallen oder mit Sicherheit hättest du andere Schwerpunkte gesetzt. Wie muss man sich das ganz naiv gerade vorstellen? Wie ist die Situation bei euch an der Hochschule für die Studierenden, für euch Lehrende, auch für die Hochschulleitung? Was bedeutet das gerade im Krieg, ein Studium und eine Hochschule aufrechtzuerhalten?
Es ist wirklich nicht so leicht von allen Seiten, von der finanziellen Seite auch, weil wir weniger finanziert werden. Und selbstverständlich, dass wir arbeiten mehr, aber wir verdienen weniger Geld. Wir haben weniger Geld für die Forschung, wir haben weniger Geld für das Studium, für die Entwicklung der Basis der Universität, technische Basis in erster Linie. Mhm. Unsere Laboratorien brauchen eigentlich viele Sachen, die für das Studium und für die Forschung wichtig sind, aber wir können uns leider nicht immer das leisten, was wir brauchen. Also finanzielle Seite ist sehr wichtig. Aber noch wichtiger vielleicht ist die Frage der Sicherheit. Im Krieg studieren wir eigentlich alle online. Also die Administration, also wir bleiben hier im Gebäude der Universität, also an unseren Arbeitsstellen und Arbeitsplätzen. Wir arbeiten jeden Tag, weil dazu man administrative Arbeit erlaubte uns es nicht einfach vom Zuhause auf Distanz zu arbeiten. Die Studierenden bleiben zu Hause, weil es ist gefährlich, dass sie alle an die Uni kommen und hier in unseren Lehrräumen bleiben, weil zu jeder Zeit kann eine Rakete kommen, das Gebäude treffen, und wir haben eigentlich Schutzkeller, aber diese Schutzkeller sind nicht so groß, also wir haben uns nicht vorbereitet dafür. Also niemand kann eigentlich sich vorstellen, dass am Anfang des 21. Jahrhunderts wir so einen Krieg haben und dass wir werden von Raketen jeden Tag und mit Drohnen auch so bedroht. Und deshalb, wir haben Schutzkeller, aber wir können nicht so viele Studenten in diesen Schutzkellern irgendwie verstecken. Mhm. Deshalb bleiben Sie zu Hause. Nur diejenigen, die wirklich hier studieren, also offline studieren müssen, nun zum Beispiel Physiker, ja. Oder diejenigen, die Choreografie studieren, oder die Studenten der Fakultät für Kunst, also es geht um Singen oder es geht um Malen. Also sie brauchen eigentlich hier zu sein, um also ausgebildet zu werden. Deshalb sie kommen und sind hier auch in unseren Gebäuden. Aber die anderen bleiben zu Hause und wir unterrichten online. In diesen Jahren haben wir schon nach Covid-Zeiten, haben wir schon eine Erfahrung bekommen, und wir können das gut machen, finde ich. Wir haben Lehrplattformen, die schon voll von Materialien sind. Also diese Arbeit wurde planmäßig und systematisch geführt, und heute wirklich sind wir vorbereitet für diese Sachen. Aber selbstverständlich, dass wir sind schon alle müde davon. Mhm. Wir wollen mehr miteinander im Auditorium Unterricht haben, aber leider es ist eigentlich nicht möglich. Es ist wirklich sehr unsicher in unserer Stadt besonders. Wir sind, ich habe das eigentlich nicht gesagt, aber wir sind 100 Kilometer von der Frontlinie entfernt, und es ist nicht so sicher hier wie zum Beispiel im Westen der Ukraine. Ja. Die ballistischen Raketen kommen auch unsere Gebäude treffen, und wirklich, es ist gefährlich. Aber trotzdem, es geht. Wir haben Prüfungen, und Prüfungen haben wir offline, weil es nicht so große Gruppen an die Uni kommen. Und wenn wir Luftalarm haben, dann gehen wir in den Schutzkeller und sind sicher. Und deshalb, so wird alles organisiert, dass das Leben eigentlich geschützt wird von allen unmöglichen und unmöglichen Gefahren.
Vielen Dank erstmal für diese Einschätzung. Haben denn viele Studierende ihr Studium auch unterbrochen oder schon direkt, also wir nehmen die Folge auf, im Mai 2024 sind viele Studierende direkt vor 2 Jahren geflohen oder haben aufgehört zu studieren? Oder ist danach auch nochmal passiert, dass zwar Studierende weiter studieren wollten, aber jetzt 2 Jahre ja doch auch lang ist, wenn das alles nicht so geht, wie man sich das mal vorgestellt hat? Oder sind die Studierendenzahlen relativ gleich geblieben?
Wir haben fast die gleiche Zahl von Studierenden.
Okay.
Wir studieren online. Und das bedeutet, dass sie, spielt keine Rolle, wo sie sind. Sind sie in Deutschland, in Tschechien, im Westen der Ukraine oder hier in der Stadt. Also, sie können einschalten und sie können am Unterricht teilnehmen und es ist kein Problem. Ich muss sagen, dass hier, also wir hatten Angst, dass unsere Studierenden genauso wie unsere Lehrkräfte ins Ausland gehen und nicht zurückkommen. Aber die meisten, die am Anfang des Krieges ins Ausland gegangen sind oder in andere Gebiete der Ukraine geflohen sind, sie sind schon zurückgekehrt.
Okay.
Und sie arbeiten an der Universität und sie studieren und leben hier in der Stadt. Aber diejenigen, die in Deutschland bleiben oder zum Beispiel in Tschechien, in Polen, in unterschiedlichen Ländern, können wir unsere Studenten hören und sehen. Sie nehmen am Unterricht teil, sie legen die Prüfungen ab, sie machen alles, was von ihnen verlangt wird und es ist überhaupt kein Problem. Und ich hoffe, dass sie nach dem Krieg nach Hause zurückkehren werden. Also wenigstens hoffen wir darauf. Selbstverständlich, dass nicht alle, sehr viele haben Arbeit gefunden. Manche planen schon da an den Universitäten Europas zu studieren. Aber es gibt auch diejenigen, die zum Beispiel als Schüler ins Ausland gegangen sind, um da zu leben für eine bestimmte Zeit. Aber sie sind in die Ukraine zurückgekehrt. Sie sind die Hochschulen in der Ukraine bezogen und sie studieren jetzt in der Ukraine. Es gibt auch solche Studierenden. Deshalb unterschiedlich. Mhm. Es hängt von jedem einzelnen Fall ab,
wie
das Leben es uns erlaubt, so die Menschen eigentlich leben auch.
Ja, ich erinnere mich, dass wir ganz zu Beginn, nach Beginn des Krieges, die Diskussion hatten, wie macht sich das auch bemerkbar, dass da auch eine große Sorge war und die, glaube ich, auch immer noch da ist, dass ja auch dadurch ein gewisser Wissensverlust, ein Brain Drain, wie es so heißt, passiert und dann, dass das für die Ukraine eben auch schwierig ist, wenn die viele tolle Leute mit toller Energie und auch einer Kreativität das Land verlassen und woanders hingehen. Es ist jetzt schön zu hören, dass das bei euch und euren Studierenden auf jeden Fall nicht der Fall ist, sondern dass ganz viele auch mit einer Motivation dabei sind, schon wieder in der Ukraine sind oder auch planen, in die Ukraine zurückzukommen. Gibt es trotzdem so Momente, also wir haben das ja auch in der Pandemie schon erlebt, dass diese Präsenz, wir haben ja alle in der Pandemie gelernt, wie wichtig es ist, eben auch zusammenzukommen und sich dadurch auch zu unterstützen und zu supporten und dafür zu sorgen, dass man auch Menschen, und ihr werdet ja viele ganz fürchterliche Erfahrungen auch haben im Alltag, also ne, auch was du gerade beschrieben hast, habt ihr da Wege gefunden, euch alle gegenseitig zu unterstützen? Wie macht ihr das? Also das braucht man ja auch, um durch diese Zeit irgendwie durchzukommen.
Naja, das ist eine gute Bemerkung. Wirklich, wir brauchen Zeit, zusammen zu sein.
Mhm.
Und es ist wirklich wichtig, dass unsere Studierenden sich treffen und zusammen Zeit verbringen. Dazu machen wir schon manche Schritte. Traditionell wurde an der Uni im Frühling ein Festival durchgeführt, Festspiele. Also es heißt der Frühling der Studenten. Und zu diesem Fest haben alle Fakultäten ihre Programme vorbereitet. Wir also schätzen diese Programme ein und dann die besten sammeln wir zusammen und dann, gestalten wir ein Konzert, zu dem viele kommen können, nicht nur Studenten, nicht nur also Lehrkräfte, sondern auch die Menschen einfach, die in der Stadt leben. Und Pandemie und dann Krieg, also wir haben eine große Pause gelegt und in diesem Jahr haben wir eigentlich diese Pause abgeschafft.
Mhm.
Wir haben versucht, nicht so vielleicht große Schritte zu machen, also selbstverständlich, dass eine große Zahl von Studierenden konnten wir nicht in einem Raum sammeln. Aber trotzdem, wir haben versucht, ein bisschen mehr Leben an die Uni zu bringen. Und die Studenten kamen an bestimmten Tagen, nicht in großen, sondern in kleinen Gruppen. Sie machten Proben, sie bereiteten sich zu diesen Veranstaltungen vor, alle zusammen. Und das hat ihnen Spaß gemacht. Man konnte das sehen. Noch ein Beispiel dazu. Normalerweise zweimal pro Jahr bringen wir unsere Studenten nach Deutschland, nach Bad Kissingen. Da gibt es ein Zentrum, der Heiligenhof. Sie machen eigentlich politische Bildung, und ich habe da auch manche Beiträge gehalten. Unsere Studenten nahmen an diesen kleinen Seminaren teil, und in diesem Jahr hatten wir eine außerordentliche Situation, weil normalerweise brachten wir 4-5 Studenten nach Bad Kissingen, und in diesem Jahr hatten wir sehr viele Bitten seitens Studierenden, die in Deutschland sind. Sie wollten an den Veranstaltungen teilnehmen.
Ja.
Warum, haben wir gefragt? Sie leben doch in Deutschland. Sie haben keine Ordnung, sie haben Möglichkeiten, mit Deutschen zu sprechen, in Deutschland Sehenswürdigkeiten zu sehen, mehr von Deutschland vor Ort zu erfahren. Und die Antwort hat uns überrascht. Sie wollten eigentlich mit den Kommilitonen Bekanntschaften machen. Und sie wollten mit ihnen, sie lesen im Internet auf der Internetseite der Universität über die Veranstaltungen, die wir hier haben, über unser Leben an der Uni, in der Stadt. Und sie wollten uns einfach kennenlernen, persönlich. Mhm. Sie wollten mit uns Zeit verbringen. Sie wollten verstehen, wie die Uni in diesen Zeiten da lebt.
Ja.
Nicht nur vom Bildschirm, sondern von den Menschen, die wirklich ihnen darüber erzählen können. Deshalb ist es wirklich eine sehr wichtige Sache, dass die Studenten, die Lehrkräfte miteinander kommunizieren, mehr voneinander erfahren. Besonders wenn wir in so schweren Bedingungen jetzt leben.
Ja.
Das ist eine Freude für sie eigentlich.
Ja, und das ist auch schön, dass die Studierenden das euch gegenüber so offen kommunizieren konnten und auch erklären konnten, warum das Bedürfnis bei ihnen da ist. Konntet ihr dann relativ viele Studierende auch aus Deutschland einladen zu dem Termin?
Normalerweise geht es um 15 Personen. 5 bis 10. Selbstverständlich, sehr viele können nicht sein. Es ist, erstens, es geht um die finanziellen Möglichkeiten dieses Zentrums, um finanzielle Möglichkeiten der Studenten, die ihre Reise von ihren eigentlich selbstständig bezahlen. Es kostet Geld, selbstverständlich. Und die Fahrt ist nicht so leicht, leider. Früher hatten wir es leichter gemacht mit einem Flugzeug, jetzt mit den Zügen. Ja. Also ich komme immer nach Bad Kissingen mit einem Haufen von Fahrkarten. Also die Fahrkarten, 10 Personen, das bedeutet für jeden eine Fahrkarte von Kriverich bis Lviv, von Lviv bis Przemysl, von Przemysl bis Prag, von Prag zum Glück nur eine Fahrkarte bis Bad Kissingen, Deutsche Bahn, und dann zurück, denselben Weg. Also es ist wirklich eine große Anzahl von Fahrkarten, und man muss sie buchen, man muss sie kaufen. Es kostet viel Zeit, es kostet viel Mühe, aber es lohnt sich eigentlich. Und ich sehe, dass für die Studenten es sehr wichtig ist, wirklich Deutsch zu sprechen in dem Land, wo man Deutsch spricht, Deutsche kennenlernen, und da sammeln die Organisatoren eigentlich internationale Gruppen. In diesem Jahr zum Beispiel gab es da die Studierenden aus Tschechien, aus Ungarn, aus Polen. Die Studenten sprechen miteinander aus, sie machen Bekanntschaften, sie kommunizieren weiter per Internet oder also telefonisch. Erreichbar sind sie auch, und es ist sehr toll, weil sie erfahren von allen Sachen, die für sie interessant sind, also unmittelbar von den Menschen, die in dem Land leben. Die Polen zum Beispiel oder die Studierenden aus Ungarn, sie haben sehr viele Sachen von der Ukraine und von dem Krieg in der Ukraine eigentlich von unseren Studenten, von uns erfahren, nicht aus den Zeitungen, wo viel Manipulationen, wo viel Propaganda, wo viel Sachen, die wirklich nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Also es ist wirklich eine sehr, sehr wichtig, dass die Studierenden so solche Treffen eigentlich haben und miteinander kommunizieren können.
Jetzt wäre meine nächste Frage gewesen, du hast gerade gesagt, dass es sich lohnt, dass es dieses Treffen gibt. Und ich hatte mich jetzt gerade gefragt, was würdest du sagen, was lohnt es noch, was müsste es noch mehr geben, gerade in dieser anhaltenden Situation, die eben keine Situation von leider keine Situation von nur einigen Tagen oder Wochen war, sondern jetzt von Monaten und Jahren. Jetzt hast du eigentlich mir eine Sache schon beantwortet. Es müsste mehr dieser persönlichen Begegnung geben, wo man sich austauschen kann, wo man auch vielleicht Falschannahmen oder auch Sachen, die man eher ja falsch erfahren hat, vielleicht in seinem Land oder die jemand aus der Ukraine ganz anders sieht, als sie vielleicht irgendwo kommuniziert wurden. Was würde sich noch lohnen? Was würdest du dir wünschen, was es doch geben müsste, um das mit dem Studieren und dem Lehren und Arbeiten an einer Hochschule im Krieg doch irgendwie noch machbar zu machen?
Naja, die Zeiten, die Kriegszeiten haben sehr viele Sachen unmöglich gemacht, selbstverständlich. Ja. Aber sie haben auch manche Perspektive ermöglicht, die wir heute haben. Was Hochschullehrer anbetrifft zum Beispiel, sie haben mehr Möglichkeiten, also die Erfahrung zu bekommen im Ausland, an den Hochschulen, an den Universitäten in Europa. Und diese Erfahrung bringen sie, sie kommen nach Hause zurück und sie sind mit dieser Erfahrung schon nach Hause zurückgekommen und sie versuchen ihre Erfahrung hier irgendwie einzusetzen. Und es ist toll, dass wir jetzt sehr viele Sachen, die wir in Europa gesehen haben, hier bei uns auch implementieren können. Mhm. Das macht unsere Lehre, das macht unsere Ausbildung besser. Das sehen auch unsere Studenten. Die Studenten, die jetzt im Ausland sind, da leben, sie bringen auch ihre Erfahrung mit.
Ja.
Diejenigen, die kommen und diejenigen, die da bleiben, aber sie nehmen an dem Unterricht teil, sie können mehr erzählen, mehr beibringen. Ihre Erfahrung ist auch sehr wichtig. Was wir noch brauchen? Wir brauchen vielleicht, Frieden. Ja. Wäre es Frieden, wäre es keine Probleme. Wir brauchen eigentlich, diese Gefahr, in der wir leben, macht uns psychologisch nicht so stark, umgekehrt. Mhm. Diese Angst, du weißt nicht, wie es weitergeht, du weißt nicht, ob es überhaupt morgen kommt oder nicht kommt. Das ist ja wirklich, das macht das Leben so unsicher und wirklich, damit ist es schwer eigentlich zu leben. Aber trotzdem, ich bewundere unsere Menschen, unsere Studenten. Sie finden eigentlich Zeit für Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts. Sie finden irgendwie Kräfte für solche Sachen, für die kreative Sachen. Sie finden Zeit und sie finden Kräfte, humorvoll zu bleiben. Mit viel Humor werden auch diese Wettbewerbveranstaltungen organisiert.
Ja.
Und das ist wunderschön, dass wir nicht Flügel hängen lassen, dass wir weiterkämpfen. Und noch eine Sache, die wirklich interessant ist, wir haben zum Beispiel Marathon durchgeführt, Kunstmarathon. Man kann auf der Seite der Universität dann das auf der Seite eigentlich der Fakultät für Kunst finden, wo unsere Studenten ihre Vorstellungen vor dem Krieg und vom Frieden in ihren Bildern gezeigt haben.
Ja.
Und wenn man diese Bilder sieht, dann bemerkt man, dass es geht um Krieg, aber die Studenten sehen nicht den Krieg selbst, also nicht so, wie der Krieg früher gesehen war, also mit Tod, mit Blut. Sie sehen die Zukunft. Sie sehen friedliche Ukraine. Sie sehen Entwicklung. Sie sehen positive Familie, Kinder. Und das eigentlich ist gut. Das bedeutet, dass wir wirklich auf die Perspektive gezielt sind, dass wir weitergehen wollen, obwohl wir jetzt im Krieg stecken. Und ich hoffe, dass wir diese Zukunft haben werden. Nun, was wollten wir mehr? weiß ich nicht, vielleicht mehr Kontakte zueinander.
Ja. Ich wollte gerade noch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, warum es überhaupt ist, weil unser Kontakt ist ja nicht erst durch in den letzten Wochen und Monaten entstanden, sondern wir haben tatsächlich mit der Hochschuldidaktik Sachsen und ukrainischen Hochschulen 2017 ein erstes Projekt gestartet. Da ging es vor allem auch darum, den Hochschulen, die damals schon aus der Donbass-Region und anderen Regionen in der Ostukraine geflüchtet waren, sie auch zu unterstützen und dabei zu helfen, wie es dann war, sich neu zu organisieren. Da sind ja ganze Hochschulen, mussten ja flüchten weiter in die Westukraine. Und daher stammen die Kontakte. Und wir haben natürlich versucht, die zu intensivieren, auch noch mal in den letzten 2 Jahren, soweit das uns mit unseren Mitteln möglich war. Eine Kollegin aus dem Programm ist aktuell auch hier bei uns angestellt. Mit Olla gibt's auch eine Podcast-Folge, die ist jetzt schon ein paar Monate alt. Die kann man sich gerne noch mal anhören. Die ist auf Englisch. Und Vita und ich haben schon mehrfach versucht, zusammenzukommen, und dann gab es immer irgendwelche Hindernisse, eben auch so Hindernisse, die wir hier gar nicht kennen, wie wir wissen nicht, ob an dem Tag das mit Strom und all sowas so klappt, und dann haben wir verschoben, und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute die Chance hatte, dir zuzuhören, und das macht mich ganz, ganz still und leise, und diesen Mut und die Kraft, von der du gerade gesprochen hast, und mit großer Bewunderung habe ich dir zugehört, und habe ich gerade auch für eure Studierenden, was du alles gerade beschrieben hast, das, ja, ich werde es auf jeden Fall bewegen, und wir sollten schauen, dass wir mal wieder etwas Gemeinsames hinbekommen, was konkreter euch hilft und es vielleicht für manchen hier verständlicher macht, in welcher Situation ihr überhaupt seid. Jetzt ist die halbe Stunde gleich schon um, und wir haben eine Abschlussfrage. Ja, es ist so, wir sind weltweit in einem Superwahljahr, und für viele in Europa sind die nächsten Wahlen die Europawahlen. Europa wählt in wenigen Wochen. Zum gleichen Zeitpunkt wird hier in Sachsen auch kommunal gewählt. In Sachsen ist dann die Landtagswahl noch im Herbst. Was würdest du dir dann wünschen, wenn du dir von einem Europapolitiker, den du gar nicht wählen kannst, aber wissenschaftspolitisch was wünschen könntest, neben wahrscheinlich Frieden, den du dir gerade schon gewünscht hast und den wir uns alle wünschen, gibt es weitere Wünsche, die du hast?
Und was wünsche ich mir? Also selbstverständlich, ich lebe in der Ukraine, weit entfernt von Deutschland, von anderen Ländern Europas, und wir wählen nicht. Aber trotzdem, die politischen Fragen, die mit der Ausbildung in Europa verbunden sind, sie haben auch Einfluss auf unser Land. Wir gehören territorial zu Europa und politisch vielleicht nicht zur Europäischen Union, aber die Muster, die besten Muster, die Europa hat, was Ausbildung anbetrifft, wir versuchen in unserem Bildungssystem einzusetzen. Es dauert schon seit langem. Ich möchte, dass in Deutschland und in anderen Ländern Europas, die in diesem Jahr Wahlen haben, die Menschen an die Posten kommen, die wirklich professionell und offen ihre Politik machen, damit die Ausbildung in europäischen Ländern und in unserem Land auch vervollkommen wird. Und ich will eigentlich, dass wir auch gute, ausgebildete Jugendlichen haben, die unser Land nach dem Kriege wieder aufbauen werden. Also wir brauchen kluge Menschen. Und von dem, wie es in Europa weitergeht, hängt auch unser Leben ab. Deshalb, ich wünsche alles Gute und in erster Linie professionelle Politiker, die an die Macht kommen. Und verantwortungsvolle, selbstverständlich.
Vielen Dank für diese Wünsche. Wir hoffen, dass sie jemand hört, der das entscheiden kann. Aber auf jeden Fall können es viele Menschen in Europa entscheiden, indem sie wählen gehen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass dann demokratische Parteien gewählt werden. Und das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns einen Einblick zu geben. Ich hoffe, Sie fanden es genauso bewegend und auch spannend zuzuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ich es fand, dieses Gespräch mit Vita zu führen. Wenn Sie weitere Vorschläge für Themen und Interessen an dem Podcast haben, wenn Sie sagen, darüber sollte in dem Podcast auch mal geredet werden, dann melden Sie sich herzlich gerne. Lieber Vita, vielen Dank für deine Zeit. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.